Mönchsgeflüster.
Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und zusammen mit meinem heutigen Gast, Dr. Kirsten Wallenwein, schauen wir uns an, wie im Mittelalter eigentlich den Toten gedacht wurde, beziehungsweise was es mit der berühmten Niederzeller Altarplatte so auf sich hat. In diesem Sinne aber erstmal, hallo Kirsten, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Marvin, ich freue mich, da zu sein.
Sehr schön. Die Kirsten stelle ich euch natürlich nochmal etwas genauer vor. Sie hat Geschichte, historische Grundwissenschaften und lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit studiert, war hier vor allem lange auch an der Universität Heidelberg tätig, hat hier promoviert und war im Sonderforschungsbereich Materiale Textkulturen aktiv. Inzwischen ist sie am Deutschen Historischen Institut in Paris und ist da Teil der Abteilung Mittelalter. Also sie grüßt uns so gesehen aus dem Ausland und sie hat sich vor allen Dingen auch mit dieser Niederzeller Altarplatte auseinandergesetzt. Und es ist natürlich immer schwierig, sich in einem Podcast mit einem sehr konkreten Objekt auseinanderzusetzen, weil ihr da draußen dieses Objekt nicht unbedingt vor Augen habt. Aber in diesem Fall können wir Abhilfe schaffen, denn, und da hat Kirsten auch mitgewirkt, gab es 2021 ein Projekt am Interdisciplinary Center for Scientific Computing an der Universität Heidelberg ebenfalls, genauer an der Arbeitsgruppe Visualisierung und numerische Geometrie. Diese Arbeitsgruppe steht unter der Leitung von Dr. Susanne Krömker und diese Arbeitsgruppe hat in einem doch sehr technisch aufwendigen Verfahren die Niederzeller Altarplatte, ja, man würde es recht einfach formulieren, digitalisiert, aufwendig gescannt. Und diese Ergebnisse dieses Scans könnt ihr euch ganz einfach über eine Webseite anschauen. Eine Webseite, die wir euch natürlich auch mit in die Shownotes geben. Da habt ihr einerseits eine 3D-Anmutung von der Kirche St. Peter und Paul in Niederzell auf der Reichenau, wo ihr nachvollziehen könnt, wie dieser Altar und damit auch die Altarplatte situiert sind. Aber ihr könnt euch auch nochmal diese Altarplatte im Detail anschauen und darauf einiges an Namen finden. Damit spoilere ich schon so ein bisschen, was das Besondere an dieser Altarplatte ist. Also da lohnt es sich jetzt mal ausnahmsweise nicht nur den Podcast zu hören, sondern auch gleichzeitig auf dieser Webseite vorbeizuschauen. Aber trotzdem vielleicht mal ganz grundlegend, Kirsten, was ist denn diese Niederzeller Altarplatte und was ist das Besondere an ihr?
Die Niederzeller Altarplatte ist eine Altarplatte, die im Dezember 1976 in der ehemaligen Stiftskirche St. Peter und Paul in Niederzell auf der Insel Reichenau gefunden wurde. Man hat sie da bei Restaurierungsarbeiten im Altarraum entdeckt und dann anschließend diesen außergewöhnlichen Fund bekannt gemacht. Die Platte ist aus Rorschacher Sandstein, einem lokalen weichen Grünsandstein, gefertigt. Sie misst circa 1,10 Meter auf 1,60 Meter und ist dabei ungefähr 6 bis 6,5 Zentimeter dick. Man müsste vielleicht sogar eher dünn sagen. Auf ihr sind über 300 Personennamen zu finden, die zum Teil eingeritzt, zum Teil mit Tinte über mehrere Jahrhunderte hinweg eingetragen wurden. Den gut 200 entzifferten Ritzungen stehen 132 Tinteneinträge gegenüber. Das entspricht also ungefähr einem Verhältnis von 2/3 zu 1/3. Vergleichbare Stücke kennen wir, die finden sich, was die eingeritzten Namen anbetrifft, vor allem in Südfrankreich, zum Beispiel in Minerve oder aber in Spanien in Terrassa. Einzigartig ist, dass die Niederzeller Altarplatte sowohl Ritzungen als auch Tintenaufschriften nebeneinander demonstriert. Das ist bei den anderen bisher bekannten Altarplatten, soweit ich sehe, nicht der Fall. Und man nimmt an, dass der Umstand, dass die Altarplatte lange Zeit umgekehrt lagerte, also mit der jetzigen Oberseite nach unten lag, für die Tintenschriften konservierend wirkte.
Mhm. Da stellt sich natürlich auch weitergehend schon die Frage, warum hat man sich eigentlich auf dieser Altarplatte eingetragen? Also du hast schon ausgeführt, wir haben da ja über 300 Namen drauf verzeichnet. Das ist durchaus eine stattliche Anzahl. Und da nehme ich die Antwort schon ein bisschen vorweg. Dieses Phänomen, dass man mit seinem Namen dem Altar nahe sein möchte, das haben wir an anderer Stelle auf der Reichenau ja auch noch. Da könnt ihr in der großen Landesausstellung das sogenannte Reichenauer Verbrüderungsbuch auch sehen, ein Originalexponat, in dem auch über 38.000 Namen eingetragen sind, ein Buch, was dann auch auf dem Altar letztlich gelagert wurde. Und da schwingt dann schon so ein bisschen mit, dass, wenn man das gemeinhin so formuliert, der mittelalterliche Mensch ein großes Bedürfnis hatte, mit seinem Namen an oder auf einem Altar zu stehen. Was hat es damit auf sich?
Also die Memoria, das Totengedenken, hat im Mittelalter eine große Bedeutung. Sie bestimmt die Liturgie, sie prägt den Alltag. Wir haben Bestimmungen aus dem Frühmittelalter, die ausdrücklich fordern, dass die Namen der Priester, der Kanoniker und der übrigen Getreuen in Diptychen geschrieben werden sollten, die auf den Altar gelegt wurden. In diese Bücher waren dann sowohl die Lebenden als auch die Toten und außerdem die Verstorbenen und Lebenden ihrer Gemeinden einzutragen. Gleichzeitig findet sich in Verbrüderungsbüchern, in Sakramentan- und Messbüchern bisweilen der Hinweis, dass der Liber Vitae, das Buch des Lebens, auf dem Altar liegt. Und jetzt kommen wir zum Altar. Und in diesem Liber Vitae, in dem die Namen der Brüder und Schwester der Famulae und Famuli eingetragen sind, der Dienerinnen und Diener des Herrn oder sonstiger Wohltäter vermerkt sind. Verbunden ist diese Erwähnung dann mit einem Gebet, dass Gott diesen gedenken und vergeben solle. Und ob als Eintrag im Liber Vitae oder in sonstigen liturgischen Büchern oder ob als eingeritzte, eingekratzte oder mit Tinte aufgetragene Inschrift im Kirchenraum, die vielen Namen zeugen einfach von einem Bemühen, nicht vergessen und im Gebet kommemoriert zu werden.
Also ein sehr integraler Bestandteil des mittelalterlichen Lebens und auch der mittelalterlichen Glaubenswelt letztendlich. Also da gehe ich dann nochmal kurz aufs Reichenauer Verbrüderungsbuch ein. Das ist wirklich auch eines meiner ganz persönlichen Lieblingsobjekte in der Ausstellung, weil ich da diese subjektive Note mit einbringen darf, weil auch da so viele Geschichten letztendlich drinne stehen, die spannend sind zu betrachten. Auf die ein oder andere Geschichte, die aus diesen Namen herauszulesen ist, werden wir ja auch gleich nochmal eingehen, dann mehr in Bezug auf die Altarplatte aus Niederzell, aber vielleicht auch da nochmal so vorweg, wer trug sich denn da überhaupt ein? Wer darf sich auf so eine Altarplatte eintragen? Also es ist ja mit dem Altar erstmal das Heiligste der Kirche. Da könnte man ja jetzt womöglich erstmal die Überlegung in den Raum stellen. Ja, das waren dann nur Mitglieder des Klerus, die überhaupt Zugang zu diesem Bereich womöglich hatten und sich entsprechend überhaupt eintragen konnten.
Wenn man sich diese Frage stellt, wer sich da eintragen darf, und ob man das auch überhaupt darf, das klang ja eben bei dir auch so ein bisschen an, wird man gar keine eindeutige Antwort erhalten. Aber wir haben Belege, die uns über diese Einschreibepraxis unterrichten. Dabei geht es dann oftmals um Einträge in liturgische Bücher. Instruktiv ist in dem Zusammenhang eine Stelle, auf die der Historiker Karl Schmid aufmerksam gemacht hat, als er 1983 gemeinsam mit Dieter Geuenich und Renate Neumüllers-Klauser die Edition und maßgebliche Publikationen zur Niederzeller Altarplatte vorgelegt hatte. Diese Stelle, die handelt von einem Abt, der sich häufiger auf Altären zu verewigen pflegte und findet sich bei Tietmar von Merseburg, einem der wichtigsten Geschichtsschreiber der Ottonenzeit. Tietmar war von 1009 bis zu seinem Tod im Jahr 1018 Bischof von Merseburg. Und er schrieb eine Chronik, aus der wie vieles über die Zeit Ottos III. Und Heinrichs II. Und über die Ereignisse in Sachsen und im Bistum Merseburg erfahren. Im achten Buch berichtet er dann über einen Abt Alfger. Und Alfger ist Abt des Klosters Berge bei Magdeburg. Und der hatte eine ganz besondere Angewohnheit, nämlich, und da zitiere ich jetzt Tietmar, dieser hatte außer anderen Tugenden die Gewohnheit, auf jeden Altar seinen Namen zu schreiben. Und während er die Messe sang, vergoss er ununterbrochen so viele Tränen, dass ein sehr großer Teil des Korporale feucht wurde. Das Korporale ist ein Tuch, das bei der Eucharistiefeier auf dem Altar liegt und auf das dann die Hostie gelegt wird. Dietmar fügt dann im Weiteren noch ein Bibelzitat an, Judith 8,14, steht doch geschrieben, aus Herzensgrund vergossene Tränen über unsere Sünden bitten nicht nur Gott um Vergebung, sondern erlangen sie auch.
Ja, ein sehr schönes Zitat, wobei ja schon ein bisschen die Besonderheit auch dieses Abtes anklingt, dass er jetzt das Bedürfnis hat, sich in jeden Altar einzuschreiben, also womöglich, aber das ist vermutlich auch dann wieder nur Spekulation, haben sich die meisten Menschen des Mittelalters damit begnügt, erstmal in einem Liber Vitae oder auf einem Altar zu stehen, wenn sie sich sicher waren, dass an dieser Stelle für sie das Totengedenken, die Memoria, erbracht wird, oder?
Ja, das kann man so sehen. Nichtsdestotrotz ist die Möglichkeit von Zelebranteneinträgen eine Möglichkeit, die von der Forschung schon verschiedentlich erwogen wurde. Also bei Zelebranteneinträgen handelt es sich einfach um Einträge, die diejenigen hinterlassen haben, die die Messe am Altar feierten. Und in dem Zusammenhang ist es vielleicht auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass das nicht die Präsenz von Frauen oder von Laien auf den einzelnen Altarplatten erklären kann. Und auch auf der Niederzeller Altarplatte kommen beide Personengruppen vor. Mehrere Male wird nach einem Personennamen die Abkürzung L für Laikus, also den Laien, notiert. Und auch eindeutige Frauennamen sind auf der Altarplatte zu finden. Ihre Quote, naja, die liegt etwas über 10%. Und mit wie vielen Frauennamen wir es dann genau zu tun haben, lässt sich gar nicht sagen. Das liegt zum einen an der Unleserlichkeit einzelner Einträge, zum anderen daran, dass es sich bei manchen Namen um einen Männer- oder einen Frauennamen handeln kann. Interessant ist dann auch, dass die Frauen, ja, meistens gemeinsam mit mindestens einem Mann eingetragen wurden und sich dann eben im Rahmen von Gruppeneinträgen finden.
Ja, jetzt klangen da auch schon ganz viele spannende Fragen und Probleme letztlich ja auch an, auf die wir jetzt so nach und nach noch ein bisschen zu sprechen kommen. Also wie können wir überhaupt tiefer in diese Namenswelt einsteigen? Was sagen uns überhaupt diese Namenseinträge letztlich? Aber vielleicht, um auch dieses Stück erstmal selbst noch ein bisschen besser fassen zu können, haben wir denn irgendwelche Anhaltspunkte, wie nun die Niederzeller Altarplatte datiert werden kann? Also wir kennen es vor allen Dingen ja aus dem organischen Bereich, dass man da C14-Methoden anwenden kann, dass man womöglich, wenn es ein Stück Holz ist, auch Dendrochronologie anwendet. Wie nähert man sich jetzt der Datierung der Altarplatte an und in welche Jahrhunderte kann man sie so ungefähr verbuchen?
Da gibt's zwei Möglichkeiten im Großen, wie man sich annähern kann. Die eine läuft über die Paläographie, also die schriftgeschichtliche Annäherung, und die andere läuft über die Einträge, über das Namensmaterial selbst, wo man dann einfach versucht, das Ganze ja zum einen onomastisch zu greifen, zum anderen dann eben über historiografische Zeugnisse abzuklopfen. Und wenn man jetzt auf die Datierungsvorschläge kommt, so muss man sagen, dass sie sich vor allem auf das 10. und 11. Jahrhundert konzentrieren, aber auch das 8. und 9. Jahrhundert mit einbeziehen, sodass wir es mit einer relativen Datierungsspanne zu tun haben, die das 8. bis 11. Jahrhundert umfasst. Man muss dabei vielleicht vorausschicken, dass die Ritzungen und Kratzungen schwieriger paläographisch zu datieren sind als die Tinteneinträge. Das liegt zum einen daran, dass die Ritzungen und vor allem die Kratzungen manchmal sehr klein ausgeführt sind, dass sie bisweilen aneinander geraten und sogar ineinander laufen. Die Einträge überlagern sich manchmal und sind dadurch schwer zu lesen und dann natürlich auch schwer zu datieren. Zum anderen werden Minuskel- und Majuskelschriften nebeneinander verwendet, manchmal auch im Rahmen eines einzelnen Eintrages gemischt. Wir haben es also nicht mit sorgfältig geplanten und einheitlich ausgeführten Inschriften zu tun, sondern würden eher von Graffiti sprechen. Hierzu datierte Beispiele zu finden, die sich Inschriften paläographisch als Referenz eignen, ist ungleich schwerer.
Und jetzt mal unabhängig von so diesem Gesamthorizont der Datierung und der Namenseintragung, ist es dann ja auch nochmal spannend zu betrachten, wie so die Datierung bzw. die Schichtung der einzelnen Einträge zueinander steht, weil, also wir haben schon gehört, das ist über gut 300 bis 400 Jahre geschehen. Einige der vor allen Dingen Tinteneinträge werde ich dann vielleicht eher über nochmal eine paläographische Einordnung oder ähnliches einem konkreteren Zeitpunkt zuordnen können. Aber wir können ja auch schon allein in der Anordnung der Einträge einiges herauslesen, in welchem Bezug die zueinander stehen, rein zeitlich. Also wie arbeitet ihr da, um zu sagen, wenn 2, 3 Einträge nebeneinander stehen, welcher ist jetzt der ältere und welcher ist der jüngere?
Ja, also da geht man dann eben auch paläografisch ran und vielleicht auch nochmal kurz zu den Tintenaufschriften, die du gerade ja bereits erwähnt hattest. Bei ihnen kann man mit größerer Sicherheit davon ausgehen, dass sie im 10. und im 11. Jahrhundert entstanden sind. Instruktiv ist hierbei vor allem der Eintrag einer Personengruppe, die einen bestimmten Abt nennt, der namentlich bekannt ist und den wir im 11. Jahrhundert chronologisch gut fassen können. Das 12. Jahrhundert scheidet bei der paläographischen Datierung der Tinten aus, da sonst mit einer anderen Schriftart, mit der gotischen Minuskel oder zumindest mit einer Schrift der karolingischen Minuskel, die Tendenzen der Gotisierung aufweist, zu rechnen gewesen wäre. Das hat aber alles auch schon Renate Neumüllers-Klauser gesehen, die sich vor mehr als 40 Jahren mit dem Befund der Niederzeller Altarplatte auseinandergesetzt hat. Über den Vergleich mit anderen Altarplatten, zumindest für die Ritzungen, die einen ähnlichen Befund zeigen, und über die paläographischen Beobachtungen, die anhand der Tinteneinträge gemacht werden können, gelangt man zu einer relativen chronologischen Datierung, die vom 8. bis in jedem Fall zum 11. Jahrhundert reicht. Und wenn man sich jetzt noch einen bestimmten Ausschnitt der Altarplatte ansieht, der die Tinteneinträge eines Ansaal Klerikus und eines Ansaal Laikus umfasst, also hier hätten wir so einen Gruppeneintrag, kann man eine Namenseinritzung mit Standesbezeichnung erkennen, die diesem ersten Tinteneintrag, dem Ansaal Klerikus, ausweicht. Die erste Silbe Ker, des Namen Kerhalm, wurde links neben den Kleriker Ansaal in Großbuchstaben in den Sandstein eingeritzt, der Rest des Namens und die mit Presbyter abgekürzte Standesbezeichnung folgt dann über Ansaals Eintrag. Das lässt sich dann nicht gut mit Aussagen in Einklang bringen, die behaupten, die Einritzungen seien eindeutig vor den Tinteneinträgen vorgenommen worden oder aber, dass die Tinteninschriften mit Sicherheit über den Ritzschriften liegen. Und diese Behauptungen, die muss man dann halt eben von Einzelfall zu Einzelfall überprüfen. Und im Fall der Tinteneinträge Ansaal Klerikus und Ansaal Laikus kommt man zu einem anderen Ergebnis. Ein Detail vielleicht, aber das ist auch Dieter Goye nicht schon aufgefallen, zumindest lässt darauf eine in der Anmerkung versteckte Bemerkung schließen, die lautet 2. Silbe höher gestellt, wo man dann eigentlich nur noch die Standesbezeichnung Presbyter ergänzen müsste.
Also da sehen wir schon, dass diese Einträge auch durchaus Bezug letztendlich rein räumlich zueinander nehmen und sich ausweichen. Da kann man sich dann schon auch als Laie, glaube ich, ganz gut vorstellen, welcher Eintrag nun vorher da war, damit der andere eben überhaupt Bezug darauf nehmen kann. Und du hattest jetzt in Bezug auf die Namen auch immer wieder diese Standesbezeichnungen beziehungsweise auch Amtsbezeichnungen erwähnt. Und die sind ja auch tatsächlich relativ wichtig für uns, um überhaupt mit diesem Namensfundus mehr anfangen zu können, weil wir haben jetzt schon auch einige Namen gehört, zum Beispiel ein Kerhalm, das ist erstmal nur ein Vorname. Wir sind noch weit davon entfernt, dass wirklich konsequent oder überhaupt Familiennamen verwendet werden in dieser entsprechenden Vornamen-Nachnamen-Kombination, wie wir sie heute haben. Und so könnt auch ihr euch da draußen ganz gut vorstellen, dass es in der Zeit mehr als einen Kerhalm gegeben hat. Also führ uns da gerne durch, was man dann noch aus diesen Standes- und Amtsbezeichnungen schließen kann.
Ja, sehr gerne. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis zu diesen mehr als über 300 Namen. Es kann gut sein, dass sich da Personen mehrfach eingetragen haben. Das wissen wir nicht. Das wäre auch noch was, was vielleicht durch weitere Forschung zu ermitteln wäre. Auf der Altarplatte, du hattest es angesprochen, finden sich verschiedene Zusätze, die hinter oder unter den einzelnen Namen vermerkt wurden. Sie lauten Abbas, Abt, Monachus, Mönch, Klerikus, Kleriker, ein Angehöriger des geistlichen Standes also. Dann das Gegenteil, Laikus, Laie. Am häufigsten kommt der Weihegrad, der Presbyter, Priester vor. Einmal Sacerdos, was sowohl einen Priester als auch einen Bischof bezeichnen kann. Und einmal Peccator, für den Sünder, wie sich demütig dann eine Person namens Volvarat bezeichnet. Volvarat, Peccator, Meginvardus, Abbas, Heizo, Sacerdos, Egelolf, Monachus, Kerhat, Laikus, um nur einige zu nennen. Über 30 Namen, in Relation also in etwa 10%, sind mit solchen Zusätzen versehen. Über sie lässt sich die Zugehörigkeit zum Mönchs-, Kleriker- oder Laienstand feststellen. Natürlich ist aber auch bei den übrigen Einträgen, die diese Zusätze nicht aufweisen, damit zu rechnen, dass es sich um Mönche, Priester, Kleriker und so weiter gehandelt hat. In einem Eintrag nennt sich dann Cozzo Presbyter cum omnibus consanguineis suis, der Presbyter Cozzo mit all seinen Verwandten. Und ähnliche Vermerke finden sich in Memorialkodizes, aber auch auf anderen Altarplatten. Im südfranzösischen Minerve trägt sich beispielsweise eine Person mit all ihren Getreuen ein, cum omnibus fidelibus suis. Ähnlich lautende Formulierungen, die sowohl die lebenden als auch die verstorbenen Verwandten einschließen, gibt es auch auf Altären in Katalonien.
Also sehr wichtig, um sich da noch ein bisschen mehr dem zu nähern, wer da womöglich dahinter steckt. Und da kommen wir dann auch gleich nochmal konkreter drauf zu sprechen. Wenn wir jetzt die Datierung uns nochmal vor Augen führen, die wir gerade schon angesprochen haben, dann wissen wir ja inzwischen auch, beziehungsweise wenn ihr auch in der Ausstellung unterwegs seid, dann werdet ihr es auch nochmal sehen. Ich komme nochmal jetzt auch auf das Reichenauer Verbrüderungsbuch zu sprechen, was so ungefähr 824 erstmals angelegt wurde und dann auch über mehrere Jahrhunderte geführt wurde. Also wir sehen hier, wir haben zwei Memoria-Quellen auf der Reichenau, diese Klosterinsel hat zwei Punkte für Totengedenken, wenn man so möchte. Und da stellt sich ja zwangsläufig auch die Frage, gibt es da Überschneidungen oder kann man tatsächlich womöglich sogar feststellen, dass das irgendwie strikt voneinander getrennt wurde und wir die einen nur im Verbrüderungsbuch finden und die anderen womöglich nur auf der Altarplatte?
Das ist eine wirklich spannende Frage, die sich mal mit Ja und mal mit Nein beantworten lässt. Und hinzu kommt, dass es auch noch ein drittes Zeugnis gibt, das leider wenig beachtet wird. Aber vielleicht zunächst zum Reichenauer Verbrüderungsbuch. Und du hattest es ja auch schon angesprochen, auf der Reichenau, diesmal nicht in Niederzell, sondern im Kloster Reichenau in Mittelzell, entsteht im 9. Jahrhundert das Reichenauer Verbrüderungsbuch, das über die Jahrhunderte hinweg weitergeführt wird. Und die Anzahl, diese beachtliche Anzahl der 38.000 oder mehr als 38.000 Namen hattest du auch vorhin genannt, mit denen dann die Gebetsverbrüderungen zwischen den Mönchen der Reichenau und anderen Klöstern sowie den Domkapiteln Basel, Konstanz und Straßburg und weiteren Personen bis ins 15. Jahrhundert festgehalten wurden. Was die Datierung anbetrifft, so können wir das sogar relativ genau sagen, wann die Anlage erfolgt ist, nämlich 823, 824, bald nach dem Amtsantritt Erlebalds, noch vor dem Tod Wettis im November 824. Erlebald war 823 Abt der Reichenau geworden und er ist auf einer Seite des Verbrüderungsbuches unter den Namen der lebenden Brüder des Inselklosters eingetragen als Erlebaldus Abba. Nur wenige Seiten später ist unter den Namen der verstorbenen Brüder des Inselklosters als Nachtrag Wetti zu lesen, was durch das Todesdatum Wettis, den 4. November 824, den Terminus antequem für die Entstehung des Reichenauer Verbrüderungsbuches liefert. Wetti war im Übrigen Lehrer auf der Reichenau und hatte kurz vor seinem Tod eine Vision, die Visio Vettini, in der er unter anderem sah, wie die Geschlechtsteile Karls des Großen wegen dessen sexuellen Ausschweifungen von einem Tier zerfleischt wurden. Das Reichenauer Verbrüderungsbuch ist also vor dem 4. November 824, vielleicht noch im Jahr 823 entstanden und war jahrhundertelang im Gebrauch. Ein weiteres, vielleicht weniger bekanntes Zeugnis des Gebetsgedächtnisses auf der Reichenau findet sich in einem Evangelienbuch, das heute in der Schatzkammer im Münster St. Maria und Markus auf der Reichenau aufbewahrt wird. Es handelt sich um ein Doppelblatt, das in ein karolingisches Evangelienbuch aus dem 9. Jahrhundert eingeheftet worden war. Darauf sind eine ganze Reihe von Namen eingetragen worden, darunter viele nordische Namen wie Hesbern, Grimme, Estrid, Sveino und Svein und auch Assur, also Asbjörn, Grimme, Astrid, Svein und Otsur. Daneben fällt dann auch ein altenglischer Name noch auf, Torcht, der ursprünglich aus Northumbrien stammt und im Englischen so viel wie leuchtend oder glorreich bedeutend. Walter Berschin ist es gelungen, die markante Hand, die dieser Namen in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts eingetragen hatte, im Reichenauer Verbrüderungsbuch ausfindig zu machen. Dieses Zeugnis lässt sich dann also direkt mit dem Reichenauer Verbrüderungsbuch in Verbindung bringen. Mit dem Eintrag ihrer Namen im Evangelienbuch in Mittelzell waren die 63 Personen vom ersten Eintrag Adel, Brecht bis zum letzten Diezelin beim Feiern der Messe, insbesondere bei der Evangelienlesung, präsent. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ja, Es gibt Überschneidungen, zum Beispiel, dass die Zeugnisse ihren festen Platz in der Liturgie hatten. Bei den Listen aus dem Reichenauer Verbrüderungsbuch und bei den Eintragungen im Evangelienbuch kann man sich sogar vorstellen, dass die Namen während der Messe verlesen wurden. Ob die Namen der Altarplatte laut gelesen wurden, lässt sich nicht sagen, ist vielleicht eher unwahrscheinlich. Sie waren aber durch ihre Einschreibung dauerhaft im Altarraum präsent. Und für diejenigen, die am Altar die Messe feierten oder diesem bei anderer Gelegenheit nahe kamen, wohl auch einige Zeit sichtbar, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Altarplatte um 180 Grad gedreht wurde. Und dennoch funktionierten die drei Reichenauer Artefakte auch unabhängig voneinander, rein durch ihre topografische Anordnung. Die Namensliste aus dem Evangelienbuch und das Reichenauer Verbrüderungsbuch sind beides Testimonien aus dem Hauptkloster in Mittelzell. Die Altarplatte ist, wenn der Fundort auch der Ort ihrer ursprünglichen Aufstellung und Aufbewahrung war, ein Niederzeller Monument. Das Reichenauer Verbrüderungsbuch, das Evangelienbuch in der Münster Schatzkammer und die Niederzeller Altarplatte sind einzigartige Zeugnisse des Gebetsgedenkens. Zwei davon haben noch immer nach Jahrhunderten auf der Reichenau ihren Platz.
Um jetzt auch nochmal ein bisschen in die Deutung oder in den Vergleich dieser Quellen einzusteigen, beziehungsweise ich muss mich insofern auch korrigieren. Wir haben natürlich nicht nur diese drei Memoria-Quellen, also wir haben ja auch schon gehört, dass das Totengedenken ein elementarer Bestandteil mittelalterlichen Lebens ist und so haben sich beispielsweise von der Reichenau auch noch der sogenannte ältere und der jüngere Nekrolog erhalten. Der jüngere Nekrolog wird übrigens auch in der großen Landesausstellung gezeigt, also allein da haben wir dann auch schon mal zwei Memoria-Quellen, aber du hast es auch schon angesprochen, auch dieses Evangelienbuch ist womöglich nicht so bekannt. Also die Altarplatte und das Verbrüderungsbuch sind da schon so die bekannteren beiden. Und es sind jetzt erstmal viele, viele Namen. Es klang schon so ein bisschen an, dass da vor allen Dingen auch immer die Beziehungen der Einträge untereinander auch nochmal eine gewisse Rolle spielen, beziehungsweise dass man in der Forschung vor allen Dingen immer schaut, ob man ja vergleichbare Gruppeneinträge findet oder dass man in diesen Gruppen eher dann versucht, Beziehungen untereinander festzumachen. Kannst du uns dazu noch was berichten, welche Bedeutung diese Gruppeneinträge haben?
Also es gibt mehrere Gruppeneinträge auf der Niederzeller Altarplatte und die Identifikation einzelner Personen oder ganzer Personengruppen erweist sich in der Regel als schwierig. Das hängt dann vor allem damit zusammen, dass Namensgleichheit nicht immer gleich Personenidentität bedeutet. Es sind bereits mehrere dieser Gruppeneinträge auf Übereinstimmung mit dem Reichenauer Verbrüderungsbuch hin geprüft worden. Und besonderes Interesse haben hier seit der Entdeckung der Platte die in Tinte ausgeführten Einträge auf sich gezogen. Vor allem dann, wenn sie näher charakterisiert, also mit Zusätzen, über die wir ja auch schon gesprochen haben, versehen waren. Aber auch einige Einträge, die Frauen- und Männernamen kombinieren, wurden bereits näher untersucht. Da gibt es jetzt ein ganz illustratives Beispiel. Eine Dreiergruppe bestehend aus einem Mann Weithere, einer Frau Heilsind und einem weiteren Mann Weithere wird mit zwei Einträgen im Reichenauer Verbrüderungsbuch in Verbindung gebracht, die vier Personennamen in exakt derselben Reihenfolge und Schreibweise bieten und noch dazu paläographische Ähnlichkeiten aufweisen. Unter diesen vier Namen finden sich dann auch Weithere und Heilsind. Damit sind dann genügend Übereinstimmungen gegeben, um von einer Personengleichheit auszugehen und die Schlussfolgerung zu tätigen, dass es sich um Vater und Mutter wahrscheinlich eines weiteren Weithere handelte. Hinzu kommt, dass unter dem Abt Alawich, der bis 958 im Amt ist, ein Mönch namens Weithere im Konvent belegt ist. Also das wäre jetzt ein ganz schönes Beispiel, wo man so einen dieser Gruppeneinträge hat und über die Identifikation des Namensmaterials und den Beleg im Reichenauer Verbrüderungsbuch eine Personengruppe fassen kann.
Ich glaube, die Grundüberlegung, korrigier mich da gerne, ist ja dann im Vergleich dieser Gruppeneinträge auch immer die Überlegung, dass die Gruppeneinträge, wenn sie in mehreren Quellen auftauchen, nichtsdestotrotz weiterhin derselben Logik folgen. Also zum Beispiel diese soziale Beziehung von Eltern zu Kind oder auch bei Mönchslisten, dass die nach Professalter, also nach Eintrittsalter ins Kloster oder nach Todesdatum womöglich auch sortiert sind und dass, wenn dann solche Gruppeneinträge, / Listen an zwei Stellen auftauchen, eher davon auszugehen ist, dass die durchaus womöglich nicht nur dieselben Namen nennen, sondern womöglich auch dieselben Personen meinen, dass das eher gegeben ist, wenn nicht nur dieselben Namen vorhanden sind, sondern wenn die auch noch in derselben Reihenfolge kommen, weil die Überlegung ist, das geschah nicht zufällig, sondern da steckt doch häufig dann doch ein System dahinter.
Ja, das kann man so sehen. Und man könnte eigentlich bei der Niederzeller Altarplatte vielleicht auch den Vorwurf erheben, dass es sich um eine ganz, ja, normale Namensliste handelt. Aber die ist halt zusätzlich noch durch ihre Materialität besonders. Die ist wirklich außergewöhnlich, dass wir diese Eintragung auf Stein haben und dann eben auch noch in dieser Kombination von Tinteneinträgen und Ritzungen und Kratzungen.
Ich hatte erwähnt in Bezug auf das Verwitterungsbuch, und da kommt aber jetzt trotzdem auch die Altarplatte wieder ins Spiel, dass sich da vielleicht auch die ein oder andere ganz nette Geschichte rauslesen lässt. Und du hattest schon den Abt Meginwart angesprochen, der ja interessanterweise, obwohl er hier als Abt benannt ist, zwar in Niederzell auf der Altarplatte auftaucht, aber sich nicht im Reichenauer Verbrüderungsbuch findet, wo man ja auch annehmen könnte, dass da zumindest alle Reichenauer Äbte eingetragen wurden. Was ist denn da die Überlegung der Forschung gewesen, wie das zustande kam?
Ja, er ist nicht der Einzige, also auch sein Nachfolger, der wird auch nicht eingetragen, aber du hast natürlich recht, da gibt es eine lebendige Diskussion darum und der Eintrag um Meginwart, der im Ganzen 4 Personen umfasst, ist besonders spannend und hat deswegen auch schon einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Vielleicht kann man auch sagen, dass er relativ zentral positioniert ist. Es ist einer von den mit Tinte vorgenommenen Einträgen und in der ersten Zeile hat man den Meginwardus ganz prominent mit seiner Amtsbezeichnung Abbas in Majuskeln eingetragen. Und darunter kommen dann seine Begleiter, die Priester Gregorius, ebenfalls in Großbuchstaben, und dann Gerhalm und Codes Klal, Kerhelm und Gottschalk in Minuskeln. Der Eintrag der Gruppe lässt sich aufgrund von historiografischen Zeugnissen in die Jahre 1069-1070 datieren. Denn der Reichenauer Abt Meginwart ist bekannt. Ihm wird vorgeworfen, dass er durch simonistische Praktiken, durch Ämterkauf also, zu seinem Amt gekommen sei und demzufolge soll er als Abt der Reichenau 1069 eingesetzt worden sein, weil sein Verwandter, der Hildesheimer Bischof Hezilo, dem König eine große Menge an Geld gegeben hatte. Außerdem soll er dann dem Druck des Salierkönigs Heinrichs IV. Nachgegeben und königliche Gefolgsleute mit Lehen aus dem Besitz der Reichenau ausgestattet haben. Die Überlieferung zu diesen Vorgängen und zum Rücktritt Meginwarts ist ungemein umfangreich. Folgt man dann dem Chronisten Berthold von Reichenau, so habe er schließlich auf den Abbatiat verzichtet, weil er, und das stammt von Berthold, die Erpressungen, die Befehle und die verlangten Dienstleistungen des Königs nicht länger ertragen wollte. Und aufgrund dieser Umstände ist von der Forschung vermutet worden, dass dem Abt Meginwart ein Eintrag im Reichenauer Verbrüderungsbuch versagt geblieben sei. Der Eintrag auf der Niederzeller Altarplatte war dann dahingehend als Alternative gewertet worden und die Möglichkeit eines Zelebranteneintrages, so wie wir es vorhin besprochen hatten, wurde erwogen, ohne dass sich feststellen ließe, dass Meginwart oder einer seiner Begleiter am zugehörigen Altar wirklich eine Messe gefeiert haben.
Also es ist natürlich schon auch mit etwas Spekulation angereichert, aber ja, ich finde, das ist immer nichtsdestotrotz eine schöne Geschichte, von der wir auf der Altarplatte und im Verbrüderungsbuch auch durchaus noch ein paar mehr finden. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, sich damit genauer auseinanderzusetzen. Und genau, da glaube ich, haben wir einen ganz guten Rundumschlag gemacht, um dem Publikum diese Altarplatte etwas näher zu bringen, die ihr theoretisch in situ vor Ort sehen könnt. Also sie ist noch in der Niederzeller Kirche St. Peter und Paul. Allerdings eben aufgrund, wir hatten es auch schon so ein bisschen angesprochen, aufgrund der konservatorischen Bedingungen nicht öffentlich einsehbar. Also gerade diese Tinten sind sehr lichtempfindlich und entsprechend befindet sich da heutzutage eine Holzabdeckung drüber. Umso wichtiger ist auch das Projekt, an dem du mitgewirkt hast, um dieses Zeugnis auch ja digital und damit breitenwirksam zugänglich zu machen. Da möchte ich nochmal sehr gerne darauf hinweisen, dass sich da der entsprechende Link in den Shownotes befindet, worüber ihr euch auch noch mit der Altarplatte nochmal etwas weiter beschäftigen könnt. Das soll euch natürlich nicht davon abhalten, die entsprechende Kirche auf der Klosterinsel Reichenau zu besuchen. Sie ist auch nichtsdestotrotz sehr schön und interessant anzuschauen. Und in diesem Sinne ganz herzlichen Dank, liebe Kirsten, dass du uns mit der Niederzeller Altarplatte vertraut gemacht hast.
Sehr, sehr gerne. Auch von mir herzlichen Dank.
Wenn ihr da draußen nun Lust habt, euch weiter mit der großen Landesausstellung zu beschäftigen, dann könnt ihr das ganz einfach tun. Wir geben euch nicht nur den Link zur Niederzeller Altarplatte in die Shownotes, sondern auch zu unserer Ausstellungswebsite. Da findet ihr alle relevanten und aktuellen Informationen zur Ausstellung, die am 20. April 2024 eröffnet. Ihr findet das Badische Landesmuseum natürlich auch auf Social Media, wo wir euch weiterführend auch über diese große Landesausstellung informieren, da unter anderem Facebook und Instagram. Die entsprechenden Links gibt es auch in der Episodenbeschreibung. Ansonsten bleibt mir nur noch zu hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn ihr Lust habt auf weitere Geschichtspodcasts, dann schaut auch mal bei meinem Podcast Epochentrotter vorbei. Und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.